Token sind überall da. Sie sind von Menschen und Maschinen zu erkennen. 1948 sahen Token noch nicht so aus, sondern eher so aus. Dies sind Beispiele aus einem Bereich, das Paranumismatik heißt. Es geht hier nicht um Geld oder einen rechtlichen Austausch, sondern es geht hier um Token. Diese Token haben etwas gemein. Das ist, dass sie nicht von einem Staat oder einer Nation ausgegeben werden. Sie können unterschiedlichen Besitz speichern, nicht nur Geld wert. Und hier sind einige Beispiele. Es gibt zum Beispiel Guerilla-Geld, das schon im Einsatz war, bevor es Staaten gab. Oder es gibt Token, die anders etwas messen, zum Beispiel die Anzahl der Stunden, die man gearbeitet hat. Und es gibt auch kooperatives Geld. Zum Beispiel wird hier gemessen in hier wird gespeichert, welchen Anteil des Profites man über die Kooperative gemacht hat. Und es gibt natürlich auch andere Formen, wie zum Beispiel Pflanzgeld. Man bekommt den Lohn in Form eines Tokens, aber man kann dieses Geld, diese Token nur einlösen in den Geschäften der großen Farmen. Manche sind weniger sichtbar und ich möchte mich mit dem Entstehen von drei beschäftigen. Drei internationale Einheiten und die Standardisierungsverfahren, die hier beteiligt waren und mit einer Genealogie der internationalen Tokenisierung. Wie immer der Fall bei Genealogien ist das Teil alles nur ein Beispiel für viele andere. Sie stehen für andere. Und ich wollte einen Beitrag zu der Diskussion über autonome Systeme der Technosphäre, indem ich sage, dass wir die Technologie nicht verteufeln sollten und das Token in internationalen Vereinbarungen geformt werden. Verträge werden abgeschlossen. Die Token haben auch eine rechtliche Seite. Und ich möchte mich mit drei internationalen Konventionen beschäftigen. Einmal die metrische Währung von 1851 und ein weiteres Token ist die UNRWA-Einheit und dann das noch die wichtigste für die in den 40er Jahren, denke ich, war. Und 1944 entstand dann Bancor. Darüber werde ich auch kurz sprechen. Meine Token sind gescheitert. Es gibt sie heute alle nicht mehr. Wenn man durch den Crystal Palace von Richard Paxton wanderte, konnten die Besucher dort exotische Dinge betrachten. Und bei der Weltausstellung 1851 in London haben das einige mit Sicherheit getan. Andere Besucher haben vielleicht festgestellt, wie schwierig es war, die Technologie, die dargestellt wurde, überhaupt zu bewerten. Was war das Maß für diese Maschinen, ihre Wirkung, ihre Kapazität, ihres Volumens. In der Folge, alle sollten die Aussteller die Spezifika ihrer ausgestellten Produkte in einem metrischen System darstellen. Internationalismus erweiterte sich auf Währungssysteme, in dem zum Beispiel ein dezimales System geschaffen wurde für Maße, für Gewichte, für Münzen. Und dieses System hat das metrische System sich ausgeweitet in Geldsysteme. Und das schien ganz natürlich zu sein. Die internationale Vereinigung hat unterstrichen, dass sie einen wichtigen Beitrag zur Internationalisierung geleistet haben. Dadurch würden alle Nationen zusammengebracht. Und ich glaube, hier spielen zwei Kräfte eine Rolle. Zuerst mal sieht man, dass die Sprache der Standardisierung in einem technokratischen und industriellen Kontext an Fahrt gewinnt. wie der Rechtshistoriker Miloš Vek sagte, indem er beschrieb, welche technischen Normen ein wirkliches neues Kapitel von Regeln aufstellen. Standards kamen nicht in der traditionellen politischen Weise hoch, sondern es gab auch keinen legislativen Prozess, keine Politiker, keine Diplomaten waren beteiligt, sondern Industrieverhandlungen, die von Unternehmen und vor allem von Ingenieuren geführt wurden. Und dies hat den Weg geebnet für andere Branchen, zum Beispiel die Ölindustrie, und es wurde von internationalen Konventionen aufgegriffen. Und letztendlich wurde hier eine universelle Sprache gesprochen. Und Lucy Dreisel, die als einen Doktorgrad von der Kaiser-Wilhelm-Universität als Frau bekam, aber sie lebte nicht über 1942 hinaus. Und in ihrer Geschichte des Geldes der Welt in spielt Mirabeau, Pierre de la Côte d'Or und Talleyrand eine zentrale Rolle. Und dies basiert auf einem natürlichen universellen Standard. Diese Token waren in der Natur verwurzelt, so, und sie waren für alle Nationen auf der Welt zur Verfügung. Und es gab eine westliche Sprache der Quantifizierung, die dann sich entwickelte. Und wir müssen sehen, wie eng dieser Universalismus war. Aber es ist dennoch ein wichtiger Baustein für diese Token. Dass die Technokraten und die Industrie haben diesen Prozess des Normenschaffens übernommen, das ist wichtig. Manchmal wurde diese Prozedere verschwommen durch die Sprache, die aus der Französischen Revolution übernommen worden war. Kommen wir nun in die 40er Jahre, und hier sehen wir, dass es immer mehr internationale Konventionen gibt, die man in kleineren Orten von Washington D.C. sieht. Hier sieht man die Hot Spring Conference zur Landwirtschaft zum Beispiel. Das Internationale geht einher mit den alliierten Kräften damals. Viele Konferenzen werden von 44 Nationen besucht, und dazu gehörten natürlich Russland und China, natürlich nicht Deutschland und Japan zu der Zeit. Das hat sich radikal im Jahr 1948 geändert, also diese Zusammensetzung der Nationen. Und die Diskussionen in diesen Konventionen konzentrierten sich auf zwei destabilisierende Faktoren, zum Beispiel Brotpreise und Wechselkurse. Und zu beiden Problemen gehörten Token und die Schaffung von internationalen Einheiten. Und das sollte uns daran erinnern, dass diejenigen, die an den Konferenzen teilgenommen haben, die Erfahrung hatten mit der Hyperinflation in den 20er Jahren, hatten mit der großen Depression, mit dem New Deal, mit dem Scheitern des Goldstandards und so weiter. Es war also eine Zeit, in der alle Staaten aus dem Goldstandard herausgegangen waren, und die interventionistischen Politiken waren damals an der Tagesordnung. Und man könnte das jetzt noch detaillierter besprechen mit der Gründung der FAO und die Statistiken aufgestellt hat und Saatgut organisiert hat, wie wir gestern gehört haben. Aber ich möchte jetzt doch mit zwei anderen Einheiten, wie ich sagte, weitermachen. UNRWA. Und ich möchte mich entschuldigen für dieses Bild, das Sie hier sehen. Man musste es wählen, wir hatten kein anderes. Denn die Organisation dieser Konferenz ist ganz standardisiert. Und manchmal hat man die Fahnen einfach mitgenommen, haben die Teilnehmer die Fahnen mitgenommen und das nächste Hotel mitgenommen. Und die Konvention führte zur UNRWA-Einheit. Und man entschied, die Entscheidung für diese Währung wurde von der United Nations Relief and Rehabilitation Administration gefällt, die 1943 gegründet worden war. Und das Ziel war, Menschen zu unterstützen, nachdem das Militär das Land verlassen hatte, um die damit das Messen geplant, koordiniert, verwaltet und arrangiert werden könnte für die Kriegsopfer, um Nahrungsmittel, Treibstoffe, Kleidung, Unterkunft und andere Grundbedürfnisse, medizinische und andere wichtige Daseinsfürsorge versorgen zu können. Also es geht hier um lebenswichtige Güter. Manche sagen, dass UNRWA Friedensgefangene geschaffen hat. Aber ursprünglich haben sie den Menschen unterstützt, die in Polen, Frankreich, Litauen, Lettland, Jugoslawien, Russland und der Ukraine waren und nicht in ihre Heimat zurückkehren konnten und die eigentlich nach dem Krieg dort zurückkehren wollten. Und Getreide wurde aus Argentinien und China geliefert, um sie zu unterstützen. Und wenn man solche lebenswichtigen Güter verteilen möchte, dann braucht man eine Bürokratie dafür. Und dann wurden alle hier diese leeren Blätter gedruckt und es ist wichtig, dass dieses UNRWA-Token ganz personalisiert ist und das ist das Futuristischste dabei, denn diese Token hat nicht nur einen materiellen Wert, sondern es waren letztendlich auch Personalausweise, Ausweispapiere und es wurden Klassifizierungen entwickelt für Menschen. Wie positioniert sich eine normale Person im Vergleich zu einem Flüchtling oder eine geistig behinderte Person oder ein Polizist und so weiter. Also 1943 und als das Material kam, was verteilt werden sollte, viele Geberländer waren beteiligt. Hier sieht man diese Grafik aus den USA, wie man Kleidung sammelt, um diese dann zu verteilen für diejenigen, die aus dem Krieg zurückkamen. Wie kann man das über UNRWA kanalisieren und dann in der Welt verteilen? Letztendlich muss man natürlich sie verteilen und dann sieht es nicht mehr so ausgefeilt und gut organisiert aus. Das hier ist ein Foto, das zeigt, dass hier Getreide in Polen verteilt wird über in diese UNRWA-Einheit. Und sehr wirkmächtig war diese UNRWA-Währung nicht. Es war ein internationaler Standard. Diese Rationalisierungstoken wurden genutzt in allen Kriegsökonomien, um die Grundbedürfnisse zu befriedigen. Und bis zu 60 bis 70% aller Güter wurden einfach nur durch diese Umverteilungstoken verteilt werden. Hier ein Beispiel aus Frankreich, Ende der 40er Jahre. Da gab es wirklich diese tokenbasierte Verteilungswirtschaft und das ist der Token und ein Zeichen für die Zeit. Und das ist wichtig, wenn wir zu der Bretton Woods Konferenz von 1944 kommen, nämlich in der Hinsicht, dass es darum ging, die Wechselkurse zu stabilisieren, aber gleichzeitig auch Krieg und Hunger zu verhindern in der Zukunft. Hier haben wir die Zeremonie, wo Henry Morgenthau zu den Vertretern von 44 Nationen sprach in den Bergen von New Hampshire. Es gab insgesamt 730 Teilnehmer. Sie wurden unterstützt von gut informierten amerikanischen Mitarbeitern mit Pfadfindern und die Wall Street Banken wurden hier ausgespielt. Henry Morgenthau, der Finanzminister, wollte diese neue Währung Mondo nennen. Und er sagte aber, dass Franklin D. Roosevelt in Trade Dollar, Demos of Victor nennen wollte. Letztendlich gewannen die Vereinigten Staaten dieser Konferenz, wie Sie wissen. Aber die Architekten dieser Währungskonferenz waren dann andere. Und auf der linken Seite sieht man den nicht so bekannten Henry Dexter White. Er wollte ein Token mit dem Namen Unitas haben. Und es war aber einfach nur ein anderer Name für den Dollar. Und der Dollar wurde dann die neue führende Währung in der Welt. Und Vorher hatte White eine Idee für eine panamerikanische Bank erarbeitet und war in Kontakt mit diesen Banken. Und das war, Kellner gesagt, dass wir die Bretton Woods-Konferenz nicht nur als eine Dollar-Sterling-Diplomatie sehen wollten, sondern wir sollten anerkennen, dass welche Wirkung Lateinamerika hier hatte. Vielleicht hört man davon gleich noch mehr vom nächsten Redner. Und Harry Dexter White lebte nicht länger als 1949. Er wurde als russischer Spion vom CIA entlarvt. Und die war eine weitere wichtige Person bei dieser Konferenz, der britische Vertreter John Maynard Keynes. Und das zeigt, wie relevant die Token waren. Der Grund für die internationale Konvention war, vorherzusagen, wie viel nötig ist, um die durch den Krieg zerstörten Länder wieder aufzubauen. Und das würde immer genutzt werden, wenn ein Land einen Kredit brauchte. Aber was war das Besondere an Bancor? Also der Bancor war eine übernationale Reservewährung. Kein Unternehmen konnte sie benutzen, nur souveräne Staaten. Es war eine gefürchtete Währung, die keine Sicherheiten hatte. Und man weiß natürlich, dass Großbritannien alle Goldreserven verloren hätte an die Vereinigten Staaten. Der Bancor war also eine artifizielle Einheit für Nationen, damit sie die Schulden festhalten konnten und die Exporte, dass hier ein Gleichgewicht gehalten werden konnte. Und man hatte null Banker. Wenn man zu viel oder zu wenig hatte, dann wurde man finanziell diszipliniert durch eine Clearing Unit. Und jede nationale Währung wird an den Banker gebunden und der Banker wäre dann die Ankerwährung, um wieder. Der war flexibel genug, um auf die nationalen Wirtschaftszyklen zu reagieren. Aber es gab nicht diese Clearing Union und ich möchte nur kurz mal sagen, dass es natürlich noch sehr viel mehr ökonomische Fantasie dahinter steckt. Es gibt eine Genealogie der League of Nations, die internationale Valuta-Assoziation, die von der League of Nations promotiert wird. Wir haben Friedrich Schumacher, der eine Clearing Unit erfunden hatte. Aber ganz interessant gab es auch Pläne, Geld nicht nur mit Gold abzusichern, sondern gegen Getreide abzusichern. Und das wurde von Graham vorgeschlagen, dass wir einen Bimetallismus haben könnten. Und dass Waren als Währungssicherung genutzt werden können. Das wäre natürlich interessant für Nationen, die diese Güter hatten, aber nicht genügend Metall. Also, was wir hier verloren haben durch den Bancor, als Keynes zurückkam und vor dem House of Lords sprach in Großbritannien, hat er fast biblisch Vergleich herangezogen. Ihre Lordships werden sich erinnern, wie wenig wir alle die vorgeschlagenen Namen mochten. Bancor, Unitas, Delphin, Bezant, Darik und was sonst noch. Aber einige ihrer Lords haben versucht, einen besseren Vorschlag zu machen. Keynes sagt ja, ich erinnere mich an eine Geschichte einer Gemeinde im letzten Jahrhundert, in dem, als die Kinder biblische Namen bekamen, wie Amos, Ezekiel, Obadiah und so weiter bekamen. Und als man einen Namen für einen Hund brauchte, nach einer langen, erfolglosen Suche in der Schrift, wurde der Hund Moreover genannt. Und keine so glückliche Lösung, denn als Folge starb der Hund. Und er wollte damit sagen, dass hier wirklich das britische Reich, das britische Empire auf dem Spiel stand. Vielen Dank.